Disclaimer: Diese Folge mit Ralf Martin Meyer ist vor dem schrecklichen Amoklauf in Alsterdorf aufgezeichnet worden.
Den sogenannten Säuerfassmörder Lutz L., den habe ich persönlich sogar festgenommen. Ich kann mich erinnern an meine längste Blaulichtfahrt vom Hamburger Hauptbahnhof zum Dortmunder Hauptbahnhof. Das hatte was Besonderes, weil man zwischendurch auch noch tanken musste und es darum ging, einen per Haftbefehl Gesuchten festzunehmen und der im Zug saß und wir quasi schneller sein wollten als der Zug oder mussten. Es gab immer mal wieder Stationen, ob es eine Sonderkommission war, in der ich gearbeitet habe oder andere Dinge. Es ist wirklich, man muss ja sagen, dieser Beruf ist so vielseitig. Du musst, glaube ich, das müsste man eigentlich alles aufschreiben, was man da erlebt hat.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Ralf Martin Meyer. Moin, moin.
Ja, moin.
Du bist am 7. November 1959 in Gießen geboren. In mehr als 40 Dienstjahren bei der Hamburger Polizei hast du sehr viel erlebt. Als junger Beamter an der Davidwache, als Leiter des MEK oder als Pressesprecher. Im Jahr 2012 gründest du die Polizeiakademie und bist seit 2014 Hamburgs 13. Polizeipräsident. Du bist Vater von zwei Söhnen. Was definiert einen guten, modernen Polizisten für dich?
Jemand, der versucht, für alle gleichermaßen da zu sein, der ansprechbar ist, der da, wo er ist, wo er geht, die Stadt oder den Stadtteil für sich selber als sozusagen sein Gebiet erkennt oder anerkennt und der alles, was da passiert, für mich ist immer zum Beispiel Hansaplatz, alles, was da passiert, ist seine Sache. Also natürlich nur das, was mit Sicherheit zu tun hat, aber er hat das im Blick und er agiert, er spricht Leute an. Ja, nimmt sich sozusagen den Stadtteil, in dem er zuständig ist, als seins an. Ich denke mal, das ist so ähnlich wie unsere Bühner-Bs, würde man sagen, auch gestrickt sind. Auf jeden Fall ein Kümmerer für jedermann und jede Frau und jeden anderen.
Und wie hat sich der Beruf Polizist in deinen Amtsjahren verändert? Also ich habe ja auch extra gesagt modern, weil ich da vielleicht auch eine Unterscheidung sehe in dem, wie man vielleicht vor 30, 40 Jahren den Job ausgeübt hat.
Ich glaube, dieses, was ich gerade geschildert habe, brauchst du heute auch noch. Du brauchst schon irgendwie auch ein Bewusstsein, dass du präsent bist, dass du da bist, wo die Menschen dich erwarten. Weil ich glaube schon, dass auch heute noch gilt, nicht zu viel Polizei, aber eine gewisse Präsenz ist irgendwie was, was Menschen beruhigt. Also wo sie auch sagen, okay, hier ist Polizei, da kann ich einen ansprechen. Aber natürlich hat sie das zudem, also heutzutage ist das Thema Technik ist ganz anders geworden, das Thema Computer zu meinen Anfangszeiten gab es tatsächlich ja noch eine Schreibmaschine. Da würden wahrscheinlich heute junge Leute sagen, was ist das denn? Und würden vielleicht darauf rumwischen und hoffen, dass da irgendwas passiert. Nein, das hat sich wirklich komplett verändert. Es ist wesentlich technischer geworden. Man braucht viel technisches Verständnis für alles, was IT und Computer angeht. Der Streifenwagen, in dem ja viele fahren, der ist ein fahrender Computer geworden. Ich glaube, wenn ich mich da heute reinsetzen würde, müsste ich erstmal eine lange Einweisung haben. Also die Technik hat sich verändert. Die Menschen sind, wollen mehr Mitsprache, haben mehr Fragen an die Polizei. Ich glaube, das ist ein größeres Selbstbewusstsein. Mit dem muss man ganz professionell umgehen. Man muss darauf eingehen. Und wie gesagt, dieses für alle Dasein, das finde ich so wichtig, dass du, egal ob wo jemand herkommt, viele denken ja auch vielleicht, wenn sie schwarze Hautfarbe haben, dunkle Hautfarbe haben, Polizei ist schwierig, will ich überhaupt, wollen die überhaupt, dass wir mit denen, ich die anspreche, gerade für diese Gruppen, die glauben, dass Polizei vielleicht nicht so zugänglich ist für sie. Da finde ich, muss der Polizist, die Polizistin heute besonders drauf zugehen, muss genau diese vielleicht vorhandene Sorge in ein positives Erleben umwandeln. Also gibt viele Dinge, die sich geändert haben, und die gehören für mich jedenfalls dazu.
Ist der Job einfacher geworden durch diese ganze Unterstützung der Technik oder ist er doch anspruchsvoller durch die Vielfalt der Bedürfnisse
Ich glaube, er ist deswegen nicht einfacher geworden, weil wir einfach so viele unterschiedliche Aufgaben haben. Viele, also ich rede immer vom Prioritätenhopping, möglichst viele Sachen zu machen, möglichst für alles gleichermaßen da zu sein. Ich glaube, das ist im Moment sehr, sehr spürbar auch für die Einzelnen. Die Welt ist schneller geworden, die Probleme sind mehr geworden. Ja, klar ist das Thema auch aggressives Auftreten gegenüber der Polizei. Man nimmt die nicht so hin. Ich kann mich noch erinnern, in eine Kneipe gekommen zu sein und um Ruhe gerufen zu haben. Und dann war auch irgendwie Ruhe. Dann hat man erstmal geguckt, was will der jetzt? Aha, dann hat man auch zugehört. Ich glaube, das funktioniert heute alles nicht mehr so einfach, wie das vielleicht früher mal war. Ich glaube, dass diese ganzen Anforderungen machen den Job eher schwieriger. Und selbst die Technik, klar, sie unterstützt vieles, sie hat auch Vorteile. Ich muss mich nicht mit dem Stadtplan abmühen. Früher habe ich den immer auf dem Beifahrersitz gehabt. Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Finkenwerder, wo ist das denn? War ich noch nie. Das hat man heute nicht mehr. Heute sagt man nur, wo man hinfährt und das Navigationsgerät führt einen dahin und so weiter. Das gibt schon Unterstützung, aber ich glaube, es ist auch insgesamt einfach komplexer, schneller geworden. Und das merkt man auch.
Mit dem Wissen von heute und den Erfahrungen aus 40 Jahren, würdest du jetzt nochmal Polizist werden? Ich meine, in deiner repräsentativen Rolle musst du fast antworten, ja, natürlich. Aber jetzt mal so aus dem Bauch heraus? Oder hast du im Laufe der Zeit einfach auch erkannt, dass du hättest ganz andere Dinge tun können? Also, keine Ahnung, Fitnesstrainer zum Beispiel oder Gärtner oder was weiß ich.
Nee, sowas nicht. Ich würde natürlich sagen, der Beruf hat mich so erfüllt, dass ich das von daher schon immer wieder machen würde. Aber ich würde, glaube ich, auch viel zu neugierig sein und würde jetzt sagen, mit dem Wissen von heute, weiß ich ja, wie der Beruf ist, könnte ich mir auch was anderes vorstellen.
Sehr gut.
Um neue Erfahrungen zu sammeln.
So, wir kommen jetzt nach Hamburg und zwar zu den Lieblingen. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Zurzeit, also das wechselt natürlich auch mal, zurzeit Picasso in der Rathausstraße. Spanier, toll, wird Spanisch gesprochen und ich liebe spanische Küche.
Welcher ist dein Lieblings-Hamburg-Film?
Also über Hamburg, der Imagefilm von Hamburg Marketing, in dem so ein kleines Fahrzeug vom BMW rumfährt, so ein Mini, glaube ich, und der Hamburg am Wasser zeigt. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich den Film sehe. Zeigt unsere Stadt wirklich, wie toll sie ist, wie schön sie ist. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber das ist mein Hamburg-Lieblingsfilm.
Und so ein Kinofilm, gibt es da auch noch einen irgendwie? Ist also ja super, dass du Hamburg-Marketing hier so
Tatort, würde ich sagen. Der Hamburg-Tatort mit Kurtulusch fand ich früher gut. Oh, leider hat es nur 3 gegeben. Mhm. Als VE fand ich eine gute Idee, mal den Tatort anders zu spielen. Ja, und Hamburg sieht im Tatort immer super aus. Also kommen mal die besten Plätze zum Vorschein.
Welches ist deine Lieblingskneipe?
Bin ich jetzt mal ganz Saseler, der Watzmann. Da gibt's
das ist ja keine Kneipe, das ist ja Küche. Vor allen Dingen das beste Schnitzel der Stadt.
Das auch, und eigentlich ist alles gut, wir machen alles selber, aber ich gehe da auch gerne mal hin, um ein Bier zu trinken.
Und einen guten Obstler haben die, glaube ich, auch. Weil den muss man immer trinken, wenn man da einen Schnitzel gegessen hat. Coolen
Obstler auch. Vielleicht, ich kann noch ein anderes Kulturgut, den Wanderer kann ich noch nennen, aus unserer Gegend. Der ist in Ohlstedt. Also der ist so, da denkst du, du bist in den 70ern.
Echt?
Stehen geblieben, total. Du fühlst dich sofort wieder 16 oder 17.
Ja, dann, das brauche ich, glaube ich, auch bald mal. Dann, ja, okay. Welcher ist denn dein Lieblingskonzertort?
Das kommt auf das Konzert an. Klaus Hoffmann, Leishalle, definitiv. Pink, Stadion, definitiv.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Klar, Polizeimuseum natürlich. Total interessant, total spannend. Die Fälle im Dachgeschoss, die großen Kriminalfälle und viel, viel zum Erleben für Gänsehaut.
Wir haben ganz häufig bei den Lieblingen, fragen wir auch nach der Lieblingsgrünfläche. Jetzt bist du mit dem Polizeipräsidium ja direkt am Hamburger Stadtpark. Schafft man das, in der Mittagspause da mal rauszugehen oder irgendwas anderes da so zu machen? Also hat das einen praktischen Nutzen für dich, dass ihr direkt am Stadtpark seid?
Total. Also für mich ehrlicherweise nur einmal jetzt in den letzten 9 Jahren. Deswegen kann ich jetzt hier nicht auf die Tonne hauen. Ich bin tatsächlich einmal mit meiner damaligen Büroleiterin durch den Stadtpark gelaufen. Ich glaube, wir sind 7000 gelaufen, die große Runde. Hat Spaß gemacht und war wirklich mal eine tolle Abwechslung, aber ich habe es nur einmal geschafft.
Aber sonst Mittagspause irgendwie?
Ja, mal ein paar.
Oder lieber in die Kantine.
Nein. Auch, aber eher auch mal woanders. Also erstmal am Kanal, Brabantkanal, hast ein kleines Restaurant und Alsterdorfer Markt ist auch nett. Also das geht schon, aber die Kollegen können natürlich den Stadtpark nutzen. Also die haben das natürlich, die ziehen sich zum Sport um und zack, und dann rennen die da. Und ja, haben eine guten Ausgleich.
Viele Leute, die in einem großen Betrieb arbeiten, haben ja eine Kantine und ziehen dann häufig die Stirn ganz kraus. Gibt es ein Lieblingsessen, wo du weißt, okay, dann und dann gibt's das und das, da gehe ich hin auf jeden Fall, oder?
Ja, Gänse. Ich meine, ist nicht Gänsebrust, ich glaube, es ist Gänsekeule.
Ja.
Immer zu Weihnachten gibt's das. Und Grünkohl ist, glaube ich, auch ganz gut angesagt in dieser kalten Jahreszeit.
Ja, okay. Also lieber deftig.
Ja.
Ja. Du hast ja als Streifenpolizist begonnen. Ich glaube, so fängt man immer irgendwie an, ne? In welchem Bezirk warst du am liebsten unterwegs?
Also ich fand St. Pauli schon irgendwie toll. Also ich war da ja nicht als Streifenpolizist, sondern als Kriminalbeamter unterwegs. Aber das war eigentlich auch total vielseitig.
Das heißt, da ist man erstmal ohne Uniform. Da ist man im Anzug oder Hemd. Oder ist man dann auch so ein bisschen milieumäßig gekleidet? Hast du dann auch mal so Goldhemden getragen und Fukuhila oder?
Ja, also milieumäßig schon total freizeitmäßig. Also Lederjacke ist schon klar. Du musst ja irgendwie hin, auch irgendwo hin mit der Waffe.
Ja.
Ich weiß, wir haben damals auch viel selbst gemacht. Wir haben Leute dann, die einen Haftbefehl hatten, haben wir dann abends gesucht, sind auf dem Kiez, haben dann da gefahndet und die selber festgenommen, auf die Straße gelegt sozusagen. Und das war doch, das fand ich, diese Nähe, dieses Dörfliche von St. Pauli, war ja sehr stark auch Milieubezug. Da gab es ja noch nicht diese Theater und das Ganze, das war ja eher noch wirklich Rotlicht. GmbH, Nutella, sind ja so die Zeiten, deswegen 1959 ist echt lange her. Aber die Zeit dann, St. Pauli war 83, 84, 85, auch irgendwie ganz lange her.
Die Davidwache ist ja so eine, ich sag mal, so eine Vorzeigewache. Ich glaube, wenn es irgendeine Reportage hier über Hamburg gibt, wo irgendwas mit Polizei zu tun hat, dann ist es da. Ist das, versteht ihr das auch so ein bisschen als Showbühne? Also kommen da vor allen Dingen so die Paradepolizisten hin, die eine gute Leistung gebracht haben? Oder versteht man das gar nicht als Belohnung? Weil das ist natürlich wahrscheinlich Freitag, Samstags ist es wahrscheinlich auch ziemlich hart, ne? Also mit alkoholbedingten Delikten und dass Leute ausgeraubt wurden und einfach immer die gleiche Verzweiflung ja auch einem entgegenschlägt.
Ja, also ich glaube schon, du bekommst die Leitung auch schon, wenn du eine gewisse Leistungsfähigkeit, wenn man dir die nachsagt, das glaube ich schon. Du musst, glaube ich, einsatzaffin sein, musst aber auch auf die verschiedenen Angriffspunkte sensibel sein. Ob das Korruption ist oder diese Nähe zum Milieu, die hat ja auch ein paar dunkle Seiten, auf die man als Vorgesetzter achten muss. Und die Davidwache ist einfach Kult. Die ist, ich weiß nicht, Stahlnetz, Polizeirevier David, da ist ja ein S zu viel gewesen, lieber Jürgen. Ich guck mal nach oben, Jürgen Roland, ne? Davidswache. Das hat, glaube ich, diese Weltberühmtheit ausgemacht und deswegen lässt sich da heute fast jeder Kiezbesucher fotografieren vor dem Gebäude. Und jeder, der es sieht, sagt, ah ja, das ist ein Teil von Hamburg.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass das besondere Herausforderungen auch birgt für Vorgesetzte. Es gibt ja beispielsweise die ZDF-Reihe Nachtschicht von Lars Becker mit unter anderem Armin Rohde, wo Armin Rohde immer so ein bisschen latent irgendwie auf beiden Seiten steht. Also manchmal auch das eine oder andere nicht ganz Erlaubte irgendwie macht. Ist es tatsächlich ein Problem mit Bestechung und so weiter und so fort? Oder sagst du, eigentlich ist das heutzutage gar nicht mehr möglich? Oder wäre das zu naiv, wenn du es heute sagen würdest, weil morgen irgendwas rauskommt?
Ja, also alles ist immer möglich. Wir hatten das ja in den 80ern, ne? FD65 ist ja gerade auch durch die Kinos gegangen, der Film. Da ist ja ein großer Korruptionsverdacht da gewesen und hat dann ja die OK-Bekämpfung bestimmt. Ich glaube, das ist einfach Kunstfreiheit, dass Rohde so ist, wie er ist. Ich finde nur, man muss ehrlicherweise sagen, die Drehbücher von Lars Becker sind ja wirklich richtig geil, also sind ja richtig gut. Und von daher, das gehört eben auch dazu, ein bisschen die Leute zu unterhalten. Und dann bist du halt auch, also manchmal ist ein bisschen viel mit den Macken, jeder macht's mit jedem und so. Und wir trinken mit, wir saufen alle und haben irgendwie auch, sind irgendwie auch komisch. Das ist mir manchmal ein bisschen viel, aber ich glaube da, das passt schon. Also Nachtschicht ist wirklich eine gute, finde ich, eine gute Visitenkarte auch für Hamburg.
Was war denn so deine aufregendste Station, wo du sagen würdest, da würde ich jetzt als junger Mensch gerne nochmal hin? Ist es die Davidwache oder, also ich sag mal, MEK ist ja wahrscheinlich auch etwas, wo man alle paar Tage mal Bluthochdruck bekommt wahrscheinlich oder beruflich antrainiert eben nicht.
Ja, MEK hat mir eigentlich immer Freude gemacht, weil ich ganz gut mit Stress umgehen konnte, auch mit diesen Einsatzlagen, immer ganz gut trotzdem wusste, was zu tun ist. Aber es war natürlich eine Herausforderung, sowohl körperlich als auch von den Lagen. Man hat einfach viele, viele bedeutende Fälle begleitet. Aber der Kiez, das war eben auch so. Da habe ich kann mich erinnern, einen Mord aufgeklärt und ja, dieses Milieu, da gab es auch eine ganze Menge zu tun. Ich würde sagen, beides hat eine Rolle gespielt, aber es gab immer mal wieder Stationen, ob es eine Sonderkommission war, in der ich gearbeitet habe oder andere Dinge. Es ist wirklich, man muss ja sagen, dieser Beruf ist so vielseitig, das müsste man eigentlich alles aufschreiben, was man da erlebt hat.
Wie würde das Buch denn heißen?
Ja, irgendwas mit Hamburg, ne? Hamburg, berühmte Kriminalfälle oder sowas in der Richtung.
Also, okay, Titel suchen wir nochmal, aber den Untertitel hätten wir schon.
Ja, so, genau.
Ja, Meierei in der Hansestadt oder so.
Ja, genau. Meierei und andere.
Eine Verbindung hast du ja nun auch noch sehr stark in diese Stadt, das ist der Fußballverein, der HSV.
Ja, das stimmt.
Du hast ja gerade gesagt, dass dich so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Gilt das auch für dein privates Hobby Fußball? Weil ich sag mal, man sagt ja dem HSV nach, dass in den letzten Jahren schon die Fans auch sehr belastet und strapaziert hat.
Ja, das stimmt. Gut, ich halte das natürlich auch aus, aber meine Frau würde wahrscheinlich sagen, oh, also oft wie der im Fußball am Wochenende beschäftigt ist, dann guckt er sich da dies an und das an und was der Trainer sagt und so weiter. Also es ist schon, macht schon eine große, spielt so eine große Rolle. Und ich bin auch ehrlicherweise eher immer einer, der so ein bisschen die Mannschaft im Kopf mit aufstellt und ein bisschen rumkrittelt. Warum? Zum Beispiel jetzt geht mir das ein bisschen auf den Senkel, dass die so offensiv spielen. Können sie ja ruhig, aber nach hinten, da fehlt es mir ehrlicherweise. Und das, finde ich, macht Pauli im Moment St. super. Pauli. Darf man nicht Pauli Nein. sagen? Okay. Das macht St. Pauli super. Ich habe übrigens gerade eine Dauerkarte bei Pauli. Also denken auch mal, ich hätte Bewusstseinsspaltung. Oder
Nein, so. ich halte es auch gut in beiden Stadien aus.
Also ich drücke Pauli total die Daumen und würde auch das super finden, wenn beide Vereine ganz weit oben sind, hintereinander am liebsten. Hätte da aber immer den HSV gerne eine Nasenspitze vorn.
Da unterscheiden wir uns. Aber sonst kann ich mit beiden leben, auf jeden Fall. Was bist du denn für ein Fußballfan im Stadion? Vergisst du dich dann auch, die Kontenance, und schreist dann rum und schmeißt mit dem Würstchen, oder?
Nee, eher der Analyse, der, guck mal da, und hätte er doch so gespielt.
Du lenkst deinen Nachbarn auf und ab und sagst, guck mal hier, da, die flache 4-4-2.
Ich gehe aber schon mit Leuten hin, die auch was vom Fußball verstehen, also die dann auch.
Ach, du gehst davon aus, dass du was davon verstehst.
Es gibt dann was, also ich habe das jetzt 40 Jahre gespielt, also ein bisschen was habe ich, glaube ich, mitgenommen.
Ja. Gäb's eine Position im Verein des HSV, die du gerne bekleiden würdest? Ich sag mal, die sind ja fast alle ein Feuerstuhl, vom Trainer bis zum Aufsichtsrat, aber jetzt nur hypothetisch.
Also, ich fühle mich ja so als Chef durchaus wohl bei der Polizei. Ich denke mal, das könnte ich auch woanders. Also ich könnte auch woanders Chef sein. Also auch beim HSV, warum nicht? Aber jetzt nicht Trainer oder sowas, sondern eher dann eben für
Vorstand.
Die Vereinsgeschicke irgendwie zuständig.
Mhm. Ja. Also man hat ja das Gefühl, dass unglaublich viele Leute schon im Aufsichtsrat waren, sich dafür beworben haben, dann nicht geworden sind, wie auch immer. Bist du auch mal gefragt worden und hast eher Sorge gehabt, dass du dann verbrennst sozusagen?
Nee, ich bin noch nicht gefragt worden, aber ich glaube auch, da wäre ich echt, da wäre ich ziemlich reserviert, was Aufsichtsrat angeht. Ich glaube, das ist, also ich würde eher versuchen, das Konstrukt zu ändern, damit der Verein schnellere Entscheidungen treffen kann. Und klarere Entscheidung, glaube ich, als bevor ich dann Aufsichtsrat gehen würde.
Ja. Was für ein Schlüsselerlebnis hast du in deiner Jugend gehabt, dass es Polizei werden sollte? Also, dass du Polizist geworden bist? Oder lag das gar nicht in der Jugend?
Naja, es war eigentlich der Klassiker, wie bei vielen in der Zeit. Wir wollten nicht zur Bundeswehr. Wir sind auch zu dritt nach Hamburg gegangen, zur Polizei. Aus derselben Abiklasse.
Ja, Geschwister oder?
Nee, Abiklasse. Wie gesagt, noch kurz vorher noch irgendwie Quatsch gemacht in der Schule, Abi gemacht und dann eben bloß nicht zur Bundeswehr, und deswegen gehen wir zur Polizei, um den Weg zu umgehen. Und dann bin ich da hängen geblieben. Dann hat das halt Spaß gemacht und dann Ja, hat der, den weiteren Weg kennt man ja.
Ja, hattest du vielleicht sogar eine ganz falsche Vorstellung, als du da hingegangen bist? Und hat sich das dann komplett gedreht und geändert? Weil ich sag mal, wenn man jetzt als Unbedarfter von außen, hat man ja das Ansehen ja nur durch Filme und so, und dann wird da die ganze Zeit Verfolgungsjagd gemacht und rumgeballert. Das ist ja nicht der Alltag. Ihr habt ja genauso einen Büroalltag wie alle anderen ja auch. Also bei uns, bei als PR- und Veranstaltungsagentur denken die Schulpraktikanten auch, wir würden den ganzen Tag hier Sekt trinkenderweise und Konfetti um uns rumwerfen. Dabei, ich sag mal, wenn du dann so 10, 15 Veranstaltungen im Jahr machst, bist du halt von 15 von über 300 Tagen draußen, mehr nicht.
Also ich denke mal, so konkret war die Vorstellung gar nicht. Also ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt die Krimis gesehen und so muss es jetzt sein, Harry, hol mal den Wagen, sondern es war einfach eine Herausforderung, es war körperlich herausfordernd, wir waren eine Gemeinschaft in dieser auszubildenden Gruppe, alles junge Leute, wir haben viel gemeinsam gemacht, viel Fußball gespielt, auch damals schon. Und das war einfach, glaube ich, nach der Schule war das einfach eine tolle Erfahrung. Und also ich hatte da nicht jetzt irgendwie mir alles anders vorgestellt. Aber dann kam eben die Zeit, dann bin ich ja zur Kriminalpolizei gewechselt. Und dann wurde es immer spannender. Dann waren es eben die Kriminalfälle und ja auch das Herausfordernde, sowas aufzuklären, was da passiert ist. Und ich glaube, das hat mich dann einfach gefesselt und die Vielseitigkeit kam dann hinzu.
Was ist denn aus den anderen beiden geworden? Der eine ist Polizeipräsident in Hannover, der andere in Bremen oder wo haben sich eure Wege getrennt?
Nee, der eine ist mittlerweile, beide sind mittlerweile pensioniert. Ich bin ja jetzt schon fast 64, also ich bin ja sozusagen der auf Abwege gekommen. Mit 60 wäre ja sonst schon im Ruhestand in Hamburg.
Ist das so?
Das ist so, ja, das ist.
Weil die Luft hier so gut ist oder warum dürft ihr schon so früh raus?
Weil das Gesetz das so will und weil die Beanspruchung.
Oder sagt man, dass die Beanspruchung größer ist in der Großstadt als auf dem Dorf oder?
Nee, das ist ich glaube in Niedersachsen sind es 62 und der eine ist auch nach Niedersachsen gegangen, aber da wir alle ein Jahrgang ungefähr sind, 59, ist das natürlich mit 62 auch schon geschehen.
Was haben die denn gemacht?
Der eine war in der Verkehrsdirektion und ist von da aus dann als Leiter eines bestimmten Bereiches in Ruhestand gegangen. Und bei dem Niedersachsen, das weiß ich gar nicht, was der nachher zum Schluss gemacht hat.
Also ihr habt keinen Kontakt mehr, trefft euch nicht noch auf einen Skatabend oder so?
Nee, ganz, ganz wenig. Also ich würde sagen, der ist tatsächlich bis zum Schluss im Streifendienst gewesen, im Kreis Gifhorn.
Das heißt, du hast im Grunde die erfolgreichste Karriere gemacht von euch dreien. Warst du schon immer ehrgeizig oder würdest du jetzt gar nicht behaupten, dass du ehrgeizig bist, wie das ehrgeizige Menschen immer gerne tun?
Wenn du das jetzt so sagst, würde ich sagen, ja, dann ist das wahrscheinlich so, dass ich gar nicht ehrgeizig bin und das einfach behaupte. Aber ich kann mich wirklich erinnern, dass ganz oft ich gefragt wurde, ob ich was machen will und nicht ich irgendwo geklopft habe und gefragt habe, kann ich das machen? Aber wahrscheinlich liegt das in der Mitte irgendwo, dass man schon auch einen gewissen Ehrgeiz braucht, um dann auch die Dinge zu machen, die einem angetragen werden.
Aber man muss auch ein bisschen Strategie und irgendwie auch so ein Verständnis dafür haben. Also man wird ja nicht Polizeipräsident, wenn man die ganze Zeit unentdeckt gute Arbeit macht, sondern muss ja vielleicht auch schon mal ein bisschen klappern.
Das stimmt. Ja, oder ja gut, das kommt ja oft, liegt ja am Job, wenn du dann halt irgendwie Pressesprecher bist, das ist schon eine Möglichkeit, um in das Scheinwerferlicht zu kommen oder Vize-LKA-Chef oder Akademieleiter und so. Das gibt einem schon die Möglichkeit, auch, da braucht man nur gut arbeiten, dann sehen die anderen das schon.
Naja, aber trotzdem gibt's ja wahrscheinlich mehrere, die das genauso machen. Wahrscheinlich scharren ja jetzt auch schon einige mit den Hufen. Merkst du da, also wirst du mal angesprochen, also zur Erklärung, es ist ja irgendwie absehbar, dein Ende bei der Polizei zumindest. Es soll ja dieses Jahr irgendwie stattfinden, hört man. Du wirst das nicht so konkret bestätigen, vielleicht aber auch doch hier weltexklusiv. Das warten wir heute nochmal ab. Aber kommt da schon mal jemand auf dich zu und sagt, sag mal, findest du nicht, dass ich ein guter Nachfolger wäre?
Naja, so läuft das nicht. Das macht keiner. Das macht keiner.
Aber wie gesagt, beim dritten Schnaps oder so mal, trinkst du immer nur zwei.
Ja, nee, also kann ich nicht bestätigen. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht derjenige, der bei diesem Job gesagt hat, ich will den unbedingt machen, sondern im Gegenteil. Ich habe schon irgendwie lange überlegt und mich irgendwie, glaube ich, zweimal bitten lassen oder ja, zweimal.
So, wir haben übrigens auch welche gebeten, nämlich zwei Leute, die Fragen an dich stellen. Wir hören da mal rein. Erst kommt eine Dame.
Hallo Herr Mayer, hier spricht Sarah Schalk-Serde von Asklepios. Und mich würde interessieren, was Sie an der Zeit als aktiver Polizist vermissen.
Also auf jeden Fall den Einsatz. Einsätze haben mir immer Spaß gemacht und auch ehrlicherweise die Erfolge, weil im Einsatz hast du die Erfolge eigentlich schneller und direkter als in meinem Job. Da kann es manchmal echt dauern, bis man wirklich merkt, jetzt ist das erfolgreich zu Ende gegangen. Insofern ist das, glaube ich, ein Prä, wenn man so noch auf der Straße arbeitet.
Die nächste Frage, ein Herr.
Moin, mein lieber Polizeipräsident. Hier ist Frederik Braun vom Miniaturwunderland und ich würde gerne mal wissen, ob ein Polizeipräsident auch mit ganz vielen verrückten Dingen als Kind gespielt hat.
So. Boah, nee, glaube ich nicht. Ich habe ganz normal, was man damals so gemacht hat, mit Matchbox-Autos Fußball gespielt oder als kleines Kind noch gemarmelt. Nee, nichts Besonderes. Nee, also das ist, glaube ich, eher der gute Frederik. Übrigens, ich habe gerade jemanden in Spanien, einen Mexikaner getroffen, der, als ich sagte, ich käme aus Hamburg, leuchtende Augen kriegte und ich dachte, jetzt sagt der Elbphilharmonie. Der sagt der Wunderland, Miniatur Wunderland. Also fand ich faszinierend, weil welchen
das haben die beiden sich auch wunderbar erarbeitet. Also welchen Rang Brüder und der Dritte im Bunde, muss man ja mal sehen, vergisst man immer.
Mexiko. Ja.
Wahnsinn. Ja. Ist Hamburg denn auch berühmt für die gute Polizeiarbeit? Bist du da auch schon mal drauf angesprochen worden?
Ja,
doch. So auf so Polizeikongressen, wo vielleicht ein Kollege aus Kassel gesagt hat, sag mal, wie kriegst du das immer hin?
Nee, das nicht, aber also gar nicht, wie kriegst du das hin, sondern schon, dass Hamburg, glaube ich schon, dass da viele hingucken und auch sagen, also es gibt auch andere Städte, will ich gar nicht drum rumreden, München. Aber Hamburg hat auch durchaus ein Standing, sehr professionell aufgestellt zu sein, sich auch weiter zu entwickeln. Und ich glaube, das macht auch moderne Polizeiarbeit aus, dass du nicht aufhörst, dich weiterzuentwickeln, dass du eigentlich nicht stillstehst, sondern immer guckst, wie geht's weiter, wo immer irgendwie am Puls der Zeit bleibst.
Also das heißt, man orientiert sich auch so ein bisschen an euch. Wo orientierst du dich denn? Also du hast ja in deiner Position auch mal die Möglichkeit, in Partnerstädte zu fahren. Warst, glaube ich, letztes Jahr in Chicago und so weiter. Gibt es, also der Verkehrssenator fährt dann immer nach Kopenhagen, um zu gucken, was wäre denn so eine, kann man Polizeistadt sagen, weiß ich nicht, vorbildliche Stadt, was so Polizeiorganisationen angeht?
Zum einen geht es um Austausch. Also wir wollen dieses Jahr mit Israel den Austausch wieder pflegen. Da geht es natürlich auch um die Frage der Geschichte, der deutschen Geschichte und dass sich junge Polizisten aus Hamburg und aus Israel austauschen. Aber es geht eben auch um Technik. Wenn ich weiß, dass in den Niederlanden besonders IT-affin sind, besonders viel ausprobieren, dann würde ich dahin fahren. Chicago, Partnerstadt. Das ist dann letztlich auch der Wunsch unserer Städte, sich auszutauschen. Also ich gucke schon in die Städte mit dem Blick, was gibt's da oder welches Thema treiben die gerade voran. Das sind meistens dann auch jetzt technische Themen. Also wer jetzt zum Beispiel im Drohnenbereich sehr viel erforscht, dann interessiert mich das natürlich, mich da auszutauschen. Ja, auch das Thema Recherche, Cybercrime ist ein Thema der Zukunft, wo wir gucken müssen, was können andere, was kann man davon lernen.
Und wo guckt ihr da hin? Also was ist so, wo du sagst, die sind da weiter und besser? Also beim Thema Digitalisierung wahrscheinlich jede Stadt.
Naja, der Eindruck entsteht immer, ne? Das ist schon, aber guck mal genau hin bei den Kollegen, wir sind da wirklich dabei, ein bisschen jetzt die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ob es jetzt diese Geräte, die kleinen Computer sind, die sie alle haben oder noch kriegen, da tut sich schon ganz viel.
Ja, aber also ich hatte vor 2-3 Jahren einen Fall, da ist mir jemand ins Auto gefahren und ist weitergefahren. Also der Wagen, ich war gar nicht im Auto, der parkte, klassische Form von Fahrerflucht. Und dann wollte der Kollege ein Foto machen und ich habe mich einfach, die haben ja alle kein iPhone oder von anderen Marken gibt's ja auch tolle Handys. Das ist doch Wahnsinn. Vor 3 Jahren. Die mussten dann mit ihrer alten Kamera da um die Ecke kommen, sozusagen.
Das muss ich mal zurückrechnen. Wann haben wir angefangen mit Mobipol, mit der Offensive? Also in diesem Gerät, in diesem Computer ist jetzt die Kamera drin.
Okay.
Es geht natürlich immer noch darum, wie verarbeitet man das? Wie kriegt man das in das System rein? Es muss sauber sein, darf nicht kontaminiert sein, aber das ist jetzt alles aufgestellt, das funktioniert jetzt. Ich sage ja auch gar nicht, dass wir schneller waren als alle anderen, aber dass wir jetzt eben dabei sind, wirklich Geschwindigkeit aufzunehmen. Und dann gucken wir eben auch mal in andere Länder wie Israel oder auch in die USA, wo die Kollegen ja mehr darauf angewiesen sind, weil sie häufig als Alleinfahrer in der Prärie unterwegs sind.
Und bevor es gleich mit den spannenden Polizeigeschichten von Ralf Martin Meyer weitergeht, mache ich sehr gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein.
Welches war denn jetzt so ganz subjektiv gesehen der härteste Einsatz in deiner Karriere?
Anfang der 90er, weil dort jemand tödlich verletzt wurde, der mit der Handgranate in ein Wohngebiet zu laufen drohte, war in der damaligen polnischen Botschaft in Stalzhop und wir den Auftrag hatten, das zu verhindern und es letztlich dann zu der Konfrontation kam, dieses Täters mit der Handgranate und der Einsatzkräfte mit einem Hund und der Täter es eben geschafft hat, diese Handgranate zu packen und dabei war jetzt den Stift zu ziehen und dann musste auf ihn geschossen werden und das hat er nicht überlebt. Das fand ich schon sehr.
Die Granate ist heil geblieben.
Die hat's nicht, also er hat, die ja. Ist letztlich nicht gezündet worden und insofern ja, aber das ist natürlich, wenn jemand stirbt beim Einsatz und ich musste das dann miterleben, wie das passiert ist, das fand ich schon sehr, doch sehr schwer zu verkraften. Da musste man erstmal mit klarkommen.
Wie viele Leute hast du sterben sehen?
Also im Dienst nicht so viele. Im Dienst war das einer der Fälle und viel mehr brauchte ich Gott sei Dank nicht zu erleben. Also das andere war privat.
Hast du andere Erfahrungen gemacht, die dich auch mal dazu gebracht haben, psychologische Unterstützung zu bekommen? Also ich weiß von Freundinnen und Freunden aus dem Pflegedienst, dass sowas ja angeboten wird, dass das aber über viele Jahre einfach gar nicht berücksichtigt wurde und dass man speziell als Mann natürlich dann als weicher rüberkommt, wenn man dann vielleicht hinterher Albträume hatte, heulend irgendwo gesessen hat, keiner wusste warum, wie auch immer. Wie bist du da? Gab es da mal so Situationen?
Ja, das war genau die Zeit, Anfang der 90er. Da fing das langsam an, sich zu entwickeln. Da war es noch ein Pastor aus Nordrhein-Westfalen, Polizeipastor, der sowas machte, der schon mal Erfahrung hatte. Und dann ging es langsam bergauf, was solche Angebote angehen. Heute ist das längst State of the Art und wird auf verschiedenen Ebenen angeboten. Aber damals war das in der Tat so, trinken Schnaps und fertig. Aber entwickelte sich dann. Und bei mir war es auch so, dass ich irgendwann mal die Belastung gespürt habe und dann auch mal das eine oder andere an Unterstützung in Anspruch genommen habe.
Also speziell Hamburg und auch zu deiner Zeit ist Hamburg ja Schauplatz einiger berühmter Kriminalfälle geworden. Einige sind jetzt gerade verfilmt worden, wie der Säurefassmörder beispielsweise. Werner Pinzner war so eine Figur, die Remsmar-Entführung. Gab es so einen dieser berühmten Fälle, an dem du direkt beteiligt warst? Also ob in leitender Position oder mit ermittelnd oder wie auch immer?
Naja, also den sogenannten Säurefassmörder Lutz L., den habe ich persönlich sogar festgenommen, weil wir damals den Bereich der Wohnung hatten von ihm, der wohnt ja in Rahlstedt, in so einem Reihenhaus. Beeindruckend kann ich nur sagen, wenn da plötzlich so ein Keller auftaucht, so ein Atomkeller,
Hat er das quasi per Hand da ausgegraben oder wie funktioniert sowas?
Nein, also die Festnahme also, war ja noch in einem anderen Zusammenhang. Da ging es ja um eine Entführung.
Ja.
Er hatte ja eine Kirschnergattin entführt, bei dem er mal gearbeitet hatte. Und das war ja unser Auftrag, diese Entführung zu beenden. Und dann hat er sie ja freigelassen und dann ging es darum, ihn festzunehmen. Und das war ich nun da an
in seiner. Hast du die Verfilmung auf Amazon gesehen mit Oliver Masucci in der Hauptrolle?
Noch nicht, nein.
Ja, da ist es halt so auch ein bisschen dargestellt, dass er quasi wie so ein Tresorraum unten im Keller hat, den man sicherlich nicht alleine da irgendwie graben oder einbauen kann. Also ich glaube auch nicht, dass solche Vorrichtungen in einer normalen Reihenhaussiedlung einfach mal unten eingebaut wird. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das wirklich aussah. Vielleicht war das auch für den Film so ein bisschen
verwinkelt. Nein, das war eine Stahltür, wo man sagen würde, wer hat das denn hier eingebaut? Hat derjenige mit dem Krieg gerechnet und wollte der einen sicheren Atomkeller haben oder gegen Sprengmittel sich schützen? Ich weiß nur nicht, ob er das gekauft hat oder gemietet hat oder ob er das hat einbauen lassen, das kann ich nicht sagen. Es war jedenfalls so, dass es wirklich einen verwundert hat, als man dort war. Und später kam er dann raus tatsächlich, dass er da Frauen gequält hat und in Säuerfässern dann getötet und in Säuerfässern zerkleinert hat. Aber ich war ja nicht in allen Fällen irgendwie beteiligt. Dagobert, das waren ja diese großen Fälle der 90er und ich war eigentlich
der Kaufhauserpresser. Was hatte der mit Hamburg zu tun?
Naja, der hat
der war doch Hamburg, eigentlich Berliner, ne?
Ja, aber in Hamburg hat es angefangen und die erste Geldübergabe war dann in Bad Doberan bei Rostock und dann ging es langsam nach Berlin und dann wurde uns eben klar, der ist offensichtlich Berliner und hat sich, und dann ging auch alles, was war das, anderthalb, zwei Jahre hat es ja dann noch gedauert, das passierte dann alles in Berlin und wir waren quasi fast jede Woche einmal in Berlin damals.
Also für die Jüngeren, die können jetzt mal im Internet nachschauen. Der Fall Dagobert ist tatsächlich etwas, was nicht nur die Polizei, sondern vor allen Dingen die Öffentlichkeit sehr lange in Atem gehalten hat, weil er sich sehr klug angestellt hat am Anfang und dann auf eine ziemlich dumme Art und Weise dann doch gefangen wurde. Am Ende macht dann doch jeder entscheidende Fehler, ne?
Ja, er war aber auch sehr vorsichtig und ist eigentlich nicht ans Geld gegangen. Selten, also das war selten, dass er wirklich gezeigt hat, dass er ans Geld will. Er hatte, glaube ich, auch Angst, entdeckt zu werden. Und das hat dann so lange gedauert, bis wir irgendwann eine Spur hatten durch eine Beobachtung eines Kollegen. Der hat ein Fahrzeug beobachtet und das kommt mir verdächtig vor. Und da saß er drin. Hat dann nochmal eine Geldübergabe gebraucht, bis man ihn dann festgenommen hat. Aber das hat damit zu tun, dass man ihn dann auch natürlich überführen wollte auf frischer Tat.
Du hast ja die Qualitäten in der heutigen Zeit der Polizei schon dargestellt. Ich habe so das Gefühl, dass speziell so in den 80ern, 90ern, ich sag mal, die Göhrde-Morde gehören nach Niedersachsen. Der damalige LKA-Chef war, glaube ich, verwandtschaftlicher da dran beteiligt. Aber auch hier in Hamburg, beispielsweise die Remsmar-Entführung, was ja spätestens auch durch die Verfilmung des Buches des Sohnes Johann Scherer von Jan-Philipp Remsmar rauskam, hat sich ja nicht so richtig ein Ruhmesblatt erarbeitet, sondern es ist ja auch einiges schiefgelaufen. Wie geht man damit um als Teil der Polizei mit solchen Dingen?
Man ärgert sich unheimlich, wenn was schief läuft. Man muss allerdings auch sagen, bei dem Thema der Entführung von Jan-Philipp Remsmar war es schon auch ein Erfolg, dass ihm nichts passiert ist. Das kann man sich, glaube ich, im Großen und Ganzen auf die positiven Fahnen schreiben, dass das gelungen ist, ihn quasi zu befreien. Klar, man musste dann eben erfüllen, man musste eben dann auch zahlen, aber es allein das, dass er wirklich, dass man ihn lebend rausbekommen hat, war, glaube ich, ein Erfolg. Und dann ging es ja erst in die Fahndung. Dann ging es ja erst darum, die Täter zu bekommen. Man hat sie ja auch alle bekommen. Aber klar, dass dann auf der Strecke bei bestimmten Dingen was schiefläuft, das ist dann ärgerlich. Das ärgert aber die Beamten oder uns dann alle auch als Führungsverantwortliche am meisten.
Wie ist das denn für dich in der jetzigen Situation? Du bist quasi oberster Repräsentant für viele tausend Polizistinnen und Polizisten. Und muss ja im Grunde jeden Quatsch entschuldigen, der da auch so gemacht wird, der möglicherweise ja gar nicht mal auf dein Geheiß irgendwie passiert. Ich habe vor einigen Tagen tatsächlich erst dieses Video gesehen, wo ein Polizeiwagen im Jenischpark Jugendliche gejagt hat, weil sie, glaube ich, keinen Mundschutz auf hatten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie die rechtliche Regelung damals war. Die hätten sich, glaube ich, da nach 20 Uhr gar nicht mehr aufhalten dürfen. Und also, aber trotzdem, nicht nur aus heutiger Sicht, sieht dieses Video so absurd aus, weil der da quasi über den Acker fegt, der Polizeiwagen, und die Jugendlichen halt Jugendliche sind, die dann weglaufen, was man ja immer machen würde als Jugendlicher. Und da gibt's ja noch viele andere Fälle. Hast du da ein dickes Fell entwickelt oder, ich weiß nicht, wirkst du dann eher nach innen? Weil nach außen wirkst du relativ gelassen, was solche Sachen angeht.
Ja, aber es geht nicht darum, das zu verteidigen, sondern man muss, glaube ich, dann sich auch bekennen, ganz klar sagen, wo etwas falsch gelaufen ist, wo etwas schief gelaufen ist. Dazu gehört aber auch nicht, das innerhalb von einer Sekunde zu sagen, sondern eben zu sagen, okay, wir gucken uns das an in unterschiedlichen Fällen. In dem Fall ist es klar, das war einfach dumm, das war viel zu gefährlich, wegen so einer Sache so ein Risiko einzugehen, wenn der Jugendliche zu Fall gekommen wäre. Und das muss man, finde ich, klar benennen. Und das tue ich auch. Ich glaube, das ist, wenn man weiß, dass es falsch gelaufen ist, der einzige Weg, auch damit vernünftig umzugehen. Nach außen, wie aber auch nach innen.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes für dich. Und dann kommst du. Das heißt, ich werde einen Fakt vorlesen und dann entwickeln wir eine Frage daraus. Die Hamburger TV-Serie Das Großstadtrevier umfasst mittlerweile 35 Staffeln. Die erste Episode wurde am 16. Dezember 1986 ausgestrahlt. Auch du hattest einen Auftritt im Rahmen dieser Serie. Welche Serie fasziniert dich denn gerade ganz aktuell?
Also ich war ja bei Ausnahmezustand dabei und musste Jan Vetter da nochmal die Leviten lesen, was er da alles so gemacht hat. Also ich habe jetzt...
Bist du so ein Streaming-Gucker? Nein. Bei Netflix oder Amazon oder wie auch immer?
Nein. Also ich hab viel zu wenig Zeit, um wirklich in die Glotze zu gucken. Mhm. Also ich schaffe gerade mal die Bundesliga und dann.
Ja gut, dann ist ja, aber das ist ja so lang gestreckt jetzt die Spieltage, da kannst du ja 4 Tage gucken.
Ja, aber also nee, ich wirklich nee.
Kein Seriengucker.
Nein.
2021 hat Familie Butzke die Veddeler Fischgaststätte übernommen und sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Welcher unerfüllte Lebenstraum steht noch auf deiner Liste?
Afrika. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich, das war für mich immer so ein Wunsch, irgendwas zu machen, was der Entwicklung dieses Kontinents dient. Wie jetzt genau, weiß ich nicht, aber wenn ich aufhöre zu arbeiten, was ich mir sehr gut auch vorstellen kann, so etwas ehrenamtlich zu machen und dann irgendwie, weil der Kontinent, finde ich, ist so wichtig für Europa. Mhm. Und das könnte ich mir gut vorstellen, da Projekte
zu machen. Warst du denn
Projekte
schon da, schon mal?
Ja. Also Mali, Bamako, Gao, also wirklich auch im Al-Qaida-Gebiet, weil wir dort tatsächlich auch noch Unterstützung geleistet haben. Gut, Namibia war jetzt eher Urlaub, aber ja, doch, also ein bisschen Bild habe ich. Meine Stiefmutter kommt aus Ghana. Also ich habe schon eine Vorstellung davon. Und ich setze mich auch immer noch dafür ein, dass wir im Polizeidienst mehr Menschen aus Afrika kriegen und uns, also dafür werben auch.
Ja. Wir kommen mal zur nächsten Frage. Zum ersten Mal hat Hans-Jürg Schmidt, SPD-Abgeordneter der hamburgischen Bürgerschaft, auf die Mithilfe von künstlicher Intelligenz für seine Rede gesetzt. Auf welche neuen Technologien würdest du lieber verzichten?
Also es gibt ja immer Grenzen, glaube ich, von neuen Technologien. Künstliche Intelligenz hat, glaube ich, Chancen, hat aber auch, glaube ich, Risiken. Und ich würde immer dann, wenn es zu sehr, zu schwierig wird, zu sehr, ich sag mal, Denkprozesse des Menschen übernommen werden, da würde für mich irgendwann mal eine Grenze sein. Aber da, wo künstliche Intelligenz sehr hilfreich ist, Texte zu sprechen und die dann automatisch zu schreiben, weil es dann Polizeiarbeit ermöglicht, vor Ort, sag mal, schnell den Menschen, mit dem man zu tun hat, auch wieder zu entlassen oder weitergehen zu lassen. Das finde ich sehr sinnvoll. Aber ich denke, es sollte auch irgendwo eine Grenze sein von künstlicher Intelligenz, auf die man dann achten sollte.
Du hast ja jetzt wirklich, das haben wir ja schon besprochen, auf allen Ebenen der Polizeiarbeit irgendwie gearbeitet. Bist also sehr erfahren. Was wiederum lernst du eigentlich von den jungen Kolleginnen und Kollegen? Außer vielleicht der Wunsch nach 4-Tage-Woche oder so.
Also da lerne ich auf jeden Fall die Frage, wie locker und behende und geschickt die umgehen mit neuer Technik. Also das ist ein ganz anderes... Das ist eine Einheit, würde ich sagen, ein wesentlich lockeres und auch schnelleres Verstehen. Ich lerne aber auch die Themen oder die Sicht der Welt, die diese jungen Kollegen mitbringen. Egal, ob es jetzt aktuelle Themen sind wie Klimaschutz oder anderes. Also ja, sie haben eben gucken eben auf auf bestimmte Dinge, auch Sinnhaftigkeit. Also mehr, ich will was machen, ich will was bewegen, ich will was machen, was Sinn hat. Und insofern finde ich, ist der ist ein Match aus beidem. Also aus der Erfahrung, und die muss man da haben und die muss man mit einbringen, aber auch diese neuen Sichtweisen, die mit in den Beruf bringen. Ich glaube, daraus wird ein Ganzes, ein gutes Ganzes.
Stell dir vor, Hamburg würde sich noch mal darum bewerben, eine Großveranstaltung zu haben, wie beispielsweise G20. Da hast du ja quasi die Polizeiarbeit verantwortet, die Strategie natürlich mit Entscheidungsgewalt von vielen anderen. Es hat sich ja im Nachhinein als nicht so richtig gut erwiesen durch unterschiedliche Einflüsse. Zu welchen Fehlern würdest du dich jetzt bekennen? Weil ich habe auch so das Gefühl, dass das so alles immer ganz schön so in die Ecke gefegt wurde. Also Beamte wurden kaum angeklagt beziehungsweise dann verklagt und bestraft. Abgesehen davon auch viele Leute, die hier brandschatzend durch die Stadt gelaufen sind, sind bis heute nicht irgendwie dafür in Rechenschaft gezogen worden. Aber ganz konkret, was waren eure Fehler und was würdest du beim nächsten G20 anders machen?
Naja, ich glaube, man muss schon sagen, dass dieses, was da passiert ist, die Einschätzung darüber, Elbchaussee, diese große Gruppe, diese 200 Gewalttäter, dass man das nicht erkannt hat, da würde ich schon sagen, das hätte uns nicht passieren dürfen. Da hätte man bessere Informationen sammeln müssen. Gibt sicherlich auch noch ein paar andere Punkte. Aber man muss auch sagen, man muss auch immer, finde ich, Ross und Reiter benennen. Es war, glaube ich, kein Polizist, der mit Steinen geworfen hat oder was angezündet hat, sondern es waren immer noch die, die hier extra angereist sind. Und da, glaube ich, haben wir eine ganze Reihe von Menschen verurteilt bekommen. Das war auch gut, glaube ich, was im Nachhinein dann geleistet wurde in dieser Sonderkommission. Aber dass jetzt Polizisten nicht verurteilt worden, das liegt natürlich auch schon daran, dass man eben Menschen mit nur verurteilen kann, wenn man die Beweise hat. Und wenn dann sich keine Beweise ergeben oder Menschen nicht zur Polizei gehen, weil sie Angst haben, in einem bestimmten Teil auch, dass man ihnen was vorwirft, dann kann man auch schlecht schreien, Polizisten müssten ohne was verurteilt werden. Dann braucht man auch die Beweise. Und ich glaube, dass da spielen viele Facetten eine Rolle. Und insofern würde ich mich für die Zukunft vielleicht doch lieber um ein Sportfest bewerben oder so.
War das so eine Zeit, wo du gesagt hast, boah, ich schmeiß jetzt hin, ich habe die Schnauze voll, wenn ich für den Krams anderer Leute so stark verantwortlich gemacht werde?
Nein, das habe ich nie gedacht, aber ich bin immer so von meinem Selbstverständnis her aufgestellt, dass ich weiß, dass ich Verantwortung für etwas Ganzes habe. Das ist Teil dieses Jobs und dass ich auch wenn ich selber keinen Einfluss hatte auf irgendwas und etwas so schief gelaufen ist, dass für mich der Punkt erreicht ist, jetzt, dass ich dann auch die Verantwortung übernehmen würde und würde auch dann, ja, gehen oder zurücktreten oder wie auch immer man es da nennt.
Du hast ja zwei Söhne, habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Welchen Einfluss hat denn deine Arbeit bei der Polizei auf die Erziehung der Söhne gehabt? Habt ihr einen Strafenkatalog irgendwie vereinbart oder warst du vielleicht als Vater viel weicher, weil man im Beruf so hart auf das Einhalten von Regeln gucken muss? Oder?
Ne, da gibt's einen Satz, als ein Freund meines Kleineren gesagt hat, fragst du deinen Vater nochmal, ob wir das nicht dürfen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, und er dann zu seinem Freund gesagt hat, wenn mein Vater einmal Nein sagt, dann meint er Nein, dann bräuchte ich ihn gar nicht mehr fragen. Und ich glaube, das hat schon auch, das zeichnet das so ein bisschen, dass ich schon auch eben Regeln aufgestellt habe, und die waren jetzt nicht besonders schlimm, aber zum Beispiel nicht so viel Zeit vorm PC zu verbringen, das war damals ja so. Und dass ich die dann auch ziemlich durchgezogen habe. Und ich glaube, meine Jungs waren dann irgendwann 12, 13, da habe ich mich dann gar nicht mehr drum gekümmert, da durften die dann alles, aber waren irgendwie auch sehr vernünftige Jungs bis heute.
Bist du mal in den Konflikt mit der Polizei gekommen? Bist du in einem anderen Bundesland zu schnell gefahren oder hast falsch geparkt oder was auch immer? Oder bist du eines Einbruchs überführt worden? Vielleicht sind auch härtere Sachen.
Nein. Also wenn, sind wir schon beim Straßenverkehr. Und da würde ich jetzt nicht behaupten wollen, ich hätte nie gegen Vorschriften verstoßen, die ich dann, wo ich dann einer Ordnungswidrigkeit belangt wurde, bei Sparken. Ja, sowas wie, das kam schon mal vorher.
Wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Blaulichtfahrt gehabt?
Oh, weiß ich nicht. 20 Jahre her, 15 Jahre. Also als Chef hast du das ja nicht mehr.
Ist das so aufregend, wie ich mir das vorstelle? Oder verliert das irgendwann seinen Reiz?
Ich glaube schon, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen aufregend, aber das verliert irgendwann. Ich kann mich erinnern an meine längste Blaulichtfahrt vom Hamburger Hauptbahnhof zum Dortmunder Hauptbahnhof. Das hatte was Besonderes, weil man zwischendurch auch noch tanken musste. Und es darum ging, einen per Haftbefehl Gesuchten festzunehmen und der im Zug saß und wir quasi schneller sein wollten als der Zug oder mussten. Haben auch geschafft. Dortmund haben ihn dann festgenommen. Das war also auf diese lange Strecke, das war was Besonderes. Würde wahrscheinlich auch sich heute noch jeder daran erinnern, an die Zeit, an die Fahrt. Aber die innerstädtischen, ja, es ist natürlich irgendwie ein bisschen Skill. Man muss auch wirklich aufpassen, dass man nicht verunfallt und gut durchkommt. Aber ein Stück weit verliert es auch ein bisschen.
Ja. Wann hast du das letzte Mal eine Waffe in der Hand gehabt?
Vor 10 Jahren ungefähr, als ich sie abgegeben habe.
Okay.
Ich habe keine mehr.
Ja. Es gibt ja sehr viele liebevolle Ausdrücke für den Job eines Polizisten, die meisten sehr unflätig.
Ah ja.
Wie oft bist du denn schon beleidigt worden und wie gehst du damit um? Also wie oft kannst du wahrscheinlich nicht zählen, aber wie gehst du damit um?
Also es kommt ganz drauf an. Wenn ich das Gefühl habe, dass ist komplett gegen Polizei, das macht jetzt keinen großen Sinn, da in eine Diskussion einzusteigen, dann lasse ich es logischerweise, dann ignoriere ich es oder ich gehe halt weiter. Aber wenn ich das Gefühl habe, da ist was Konkretes dahinter, dann spreche ich denjenigen an und versuche ihn dazu oder sie oder ihn dazu zu bewegen, es konkret zu machen. Worum geht's denn? Was ist denn das Ärgernis, weshalb man derjenige die Polizei als was auch immer, ich möchte jetzt kein Wort wiederholen, bezeichnet?
Ja, wenn man so Leute um dich herum befragt, dann werden die immer wieder sagen, dass du sehr entscheidungsfreudig bist. Gibt es Situationen, wo du das nicht bist? Also im Restaurant beispielsweise, oder weißt du da auch immer sofort, alles klar, die 24?
Nee, ist tatsächlich so, dass die Leute gucken immer, warum ich dann immer noch Heiligabend losgehe um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, aber das reicht für mich. Ich gehe irgendwo rein und zack, dann habe ich was. Oder Klamotten. Ist genauso. Ich brauche eine Hose, brauche einen Anzug. Das geht ziemlich schnell. Nee, ich würde jetzt sagen, es ist auch im Leben so, dass ich nicht lange überlegen muss.
Das Gefängnis in Fuhlsbüttel hat doch so auch genug Geschenke immer, ne?
Stimmt,
die haben auch so eine Kollektion, ne? Und so.
Ja, ne? Stimmt. Aber da habe ich jetzt, glaube ich.
Gibt es Merchandise-Artikel von der Polizei?
Ja.
Und ja?
Ich glaube, wir müssen die einfach nochmal mehr promoten. Die kriegt man an einer im Museum natürlich, im Polizeimuseum. Bei der Pressestelle gibt es die, aber ich glaube, wir könnten damit noch ein bisschen stärker in der Stadt präsent sein oder international präsent sein, weil ich glaube, dass Menschen das total interessant finden und witzig finden.
Ja. Du hast jetzt auch immer wieder betont, dass du jetzt in Bezug auf die MEK-Einsätze gerade in Stresssituationen immer noch relativ souverän bleibst oder ruhig bleibst. Gibt es denn Situationen, die dich außer Fassung bringen? Das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Also das Knirschen von Fingernägeln auf Tafeln oder das Gegentor des HSV in der 83. Minute.
Gibt nichts.
Gar nichts?
Nee. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Temperamentsfrage. Man sagt ja Choleriker, also das wird ja in so Temperamente eingeteilt. Wahrscheinlich gibt es auch viel dazwischen, aber Choleriker, Phlegmatiker. Ich bin, glaube ich, eher jemand, der vom Temperament her zu diesen Phlegmatikern gehört, obwohl das Wort hört sich irgendwie auch blöd an.
Ja,
dem ist alles egal. Mhm, nee, so genau. Ist es nicht, aber es ist halt, man kriegt mich eben.
Wahrscheinlich wie so ein leicht Bekiffter, oder? Bist du da irgendwann in den großen Topf gefallen?
Ich glaube, es dauert einfach nur. Ich glaube, wenn du immer wieder auf den gleichen Knopf drückst, dann irgendwann kann es auch schon mal sein, dass ich sage, jetzt nein, oder laut werde. Aber das ist schon, das dauert.
Wann hast du den letzten Joint in der Hand gehabt, der gebrannt hat?
1978 oder 77 in der Schulzeit, würde ich sagen. Und das war so.
Das war auch spät, war Shit. 19.
Ja, und das war Shit. Das war nicht mal was Richtiges. Das war so. Und ich habe, weiß ich gar nicht, ich glaube, habe einmal gehustet, habe gesagt, nee, ich bleib bei der Gerstenkaltschale.
Sehr gut. Dann haben wir uns jetzt auch ein Bier verdient. Wir kommen nämlich jetzt zu den letzten beiden Fragen, die wir üblicherweise hier immer stellen. Und die erste ist, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, vielleicht irgendwo in Afrika oder bei einer Agentur, beim Projektentwickler.
Und beim Projektentwickler. Baust Brunnen oder so.
Genau, ja, wir haben ja einiges in Hamburg. Viva con Agua, gibt ja noch einige mehr. Mhm. Gott, wie heißen sie denn? Bramfelder Chaussee da. Jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Weiß aber nicht.
Gibt's Otto? Gibt's
Nee. Wo siehst du denn Hamburg in 5 Jahren?
Das ist eine gute Frage. 5 Jahre können wirklich schnell gehen. Also wenn ich jetzt zeichne, Hamburg autofreie Innenstadt oder autoarme Innenstadt, Hamburg noch digitaler und Stadt am Wasser, dann glaube ich in 5 Jahren so viel mehr passiert nicht. Aber es wird ja weitergehen. Es wird ja weiter maritimer werden und diese Themen werden sich weiterentwickeln. Also man fliegt dann irgendwie im Offen. Bis man in die Stadt fliegt, dauert. Also man fährt auf einem Elektroroller in die Stadt und hat da vielleicht dann auch, sieht, wo ein Parkplatz ist und alles wird digitaler. Ich glaube, vielleicht haben wir auch mal wieder was Interessantes in Hamburg. Ein tolles Event. Also ich würde es mir wünschen, ehrlicherweise. Ich fand es auch schade, dass wir Olympia nicht gemacht haben. Aber ich glaube, da haben wir auch Fehler gemacht.
In 5 Jahren bist du nicht mehr Polizeipräsident. Wann hörst du auf?
Im Laufe des Jahres wird es sein. Das kann aber auch irgendwie gegen Ende des Jahres sein. Also es ist irgendwann dieses Jahr, ist, glaube ich, realistisch.
Lieber Ralf, also als Polizeipräsident werden wir dich hier nicht mehr begrüßen, fürchte ich. Aber dann immer wieder gerne als Freund des Hauses. Es war ein ganz wunderbares Gespräch. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Aussagen und für die Erinnerung. Herzlichen Dank und Ahoi.
Freue mich immer wieder hier zu sein. Ahoi.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.